Veggie Radio Podcast.
Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf Chris Schumann. Da weiß ich gar nicht, was ich zuerst erzählen soll. Er ist Veganer, er ist Musiker und macht noch viel, viel mehr Dinge im Leben. Erstmal herzlich willkommen, Chris.
Hallo, Michael. Hallo, Veggie Radio.
Ja, Chris, was ist denn dein Hauptaugenmerk, wenn ich das so sagen darf? Ist es jetzt, dass du Veganer bist oder dann doch mehr die Musik oder die anderen Dinge, die du alle noch machst?
Naja, also eigentlich der Sinn im Leben, denke ich, den habe ich wirklich gefunden im Vegansein. Das muss man mal sagen. Also die Musik mache ich, seitdem ich 15 bin, jetzt bin ich 61 und durchgängig auch, war. Und ja. Aber den Sinn im Leben irgendwie, denke ich, eher, das ist dieses Vegansein und auch anzustreben, dass die Welt eben sich auch in die Richtung verändert. Ich bin Schulhelfer, also das heißt, ich arbeite hier so in einer Brennpunktschule in Berlin-Tempelhof. Und also es ist bis 10. Klasse und so, sehr viel Migrationshintergrund, die Schüler da und so. Und da habe ich das, also das ist mein tägliches Geschäft irgendwie, da irgendwie die Sachen in die richtige Richtung zu bringen. Und das ist wirklich mit den Schülern da wirklich überhaupt nicht leicht.
Ich kann mir vorstellen, dass du da auch als Veganer ein bisschen so neben der Spur bist.
Richtig, genau. Also früher war es ja ganz schlimm, da ich kann mich erinnern, also ich betreue ja eigentlich nur besondere Kinder da. Das heißt, die so irgendwie zum Beispiel mit Down-Syndrom oder so irgendwie, ja, die so ein bisschen Defizit in irgendeiner Richtung haben. Und da war ein Mädchen gewesen und da habe ich ihr gesagt, also ein Down-Syndrom-Mädchen hat gesagt, du isst tote Tiere, weil sie jetzt halt, ne, und da hat sie gesagt, nee, das ist Salami, wa? Und ich sage, naja, aber Salami sind tote Tiere, wa? Und nein, das ist Salami. Na, jedenfalls hat die den nächsten Tag hat die keine Salami mehr auf dem Brot gehabt und ja, die Mutter kam zur Schule und da musste ich mich, weiß ich noch, das war vor 10 Jahren oder so, musste ich mich vor der Direktorin, vor dem Sonderpädagogen, die Mutter, die saßen da alle und haben auf mich eingeredet, dass ich eben das nicht sagen kann, na, zu dem Kind. Na, aber ja, also, da sind wir so verblieben, dass ich mich dann abwende, wa? Und die ist aber dann trotzdem dabei geblieben. Merkt hat, das ist die Wahrheit und das ist nicht gut, Tiere zu essen. Und das fand ich ganz schön und das ist aber heute nicht mehr. Also so ein Exot bin ich heute nicht mehr. Also die Kinder und auch in der Schule, die wissen alle, worum es geht und dem bin ich vielleicht ein bisschen zu konsequent, sagen wir mal so.
Ja, ja.
Also die probieren natürlich viel mit Migrationshintergrund, die probieren so zu argumentieren mit ihrer Religion und so weiter, ja, und da steht da im Koran, da kann man immer schwer was zu sagen, dann sage ich, du, wenn da steht, spring aus Fenster, dann springst du ja auch nicht aus dem Fenster, guck, was in deinem Herz steht und ja, frag dich das und dann prüfst mit deinem Herzen und ob du das könntest, das gleiche, ob du einen Apfel pflückst oder einem Schwein oder einer Kuh die Kehle durchschneidest und wenn du denkst, weil das da steht, dann kann man das machen, musst du selber für dich entscheiden. Also die freie Entscheidung haben wir ja, aber das ist der freie Wille. Aber ob es richtig ist, naja, müssen die selber. Und na, die fühlen sich natürlich mega herausgefordert. Da habe ich da die diversesten Diskussionen und auch mit den Lehrern teilweise. Geht manchmal eine ganze Stunde drauf, wenn das früher noch anfängt. Wenn Ethik oder so im Ethikunterricht, also das ist das oft. Oder wir hatten es neulich im BAT-Unterricht, das ist so Wirtschaft, Arbeit, Technik. Und da ging es da um Geld und so. Und dann fing der Lehrer an, ja, das ist doch schön, wenn ihr viel Geld habt und irgendwann mal angeln gehen könnt. Und irgendwie, da gehen bei mir gleich die Alarm an. Da kann ich da nicht still sein. Da sage ich, nee, das ist nicht schön. Das ist vielleicht für dich schön, als für den Lehrer. Aber nicht für den Fisch, weil der will nicht angelt werden. Ja, ich schmeiß den wieder rein, naja, aber dann hat er den Haken, das Unhaken schlucken und so. Und so jetzt, das geht den ganzen Tag so, das ist mein Tagesgeschäft. Und das ermüdet mich auch sehr. Deswegen ist mein Anneckensteckenpferd die Musik, die holt mich da so ein bisschen raus wieder. Aber
ja, ich wollte gerade
da auch probiere zu thematisieren. Entschuldigung, Michael.
Nee, der macht den. Das ist völlig in Ordnung. Wir haben ja Zeit. Ich wollte gerade sagen, du hast es aber schon selber gesagt, das ermüdet dich. Das ist ja ein echter, ja, Kampf gegen Windmühlen, oder?
Absolut, absolut. Das raubt eben also die Energie. Das ist wirklich sehr energieraubend.
Und
vor allen Dingen, da kommen ja, ich meine, die Argumentation, du hast ja immer wieder die gleichen Argumentationen, ja, und das endet dann auch mit den Lehrern, denn die probieren ja da mit zu argumentieren, weil die sehen mich so als so wie den Diktator, der so probiert, jetzt alle irgendwie vegan zu machen. Ich meine, würde ich machen, wenn ich es könnte, aber davon abgesehen. Aber die machen sich immer zu den Opfern, sagen, ihr macht euch immer zu den Opfern, aber die Opfer liegen auf eurem Teller, wa? Ihr, ja, tut so, als ob eure Freiheit eingeschränkt wird. Es geht nicht nur mal um eure Freiheit. Wenn Freiheit ist, wenn alle frei leben können und nicht nur, wenn ihr frei sein könnt und über Leben und Tod entscheidet. Überlegt doch mal, hört doch mal euch selber zu und so, ja. Ach, und dann endet das, das wollte ich eigentlich sagen, das endet meistens immer da drin, dass, ja, die Pflanzen haben ja auch Gefühle oder so, weil ja. Mein Ansatz ist ja so ein ethischer. Und dann probiere ich es eben immer, weil die wollen nicht immer auf dieser Ebene, dass der Mensch so über allem steht und der Mensch ist das Wichtigste. Und dann erzähle ich ihnen, dass da halt 50 mal so viele Ressourcen, herkömmliche Ressourcen und Wasser braucht, um ein Kilo Fleisch zu züchten. Und das, wenn im Umkehrschluss bedeutet, dass ja, du würdest 50 Menschenleben satt machen. Also wie asozial ist es denn, Fleisch zu essen? Das ist ja so.
Ja.
Und dann habe ich sogar den Physiklehrer damit gecasht. Ja. Und der ist wirklich ein ganz harter, realistischer Typ. Also der, bei dem ist alles nur noch, geht alles physikalisch und rational, wird das abgewertet. Ja. Aber da an der Stelle war der bei ihm auch reingeknickt. Ja, aber darum geht's so nicht immer, da irgendwie die Diskussion zu üben. Am liebsten wäre mir natürlich, wenn die Leute das mit ihren Herzen erkennen. Ja.
Also ich.
Und das wirkt wahrscheinlich nach auch. So eine Diskussion, die wirken dann irgendwann nach, hoffe ich immer. Und manchmal ist es auch erst nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, wo die Leute dann sagen, okay, und jetzt wendet im Fernsehen und über Radio, überall an den Plakaten und auf der Straße. Das ist ja Gesellschaft, das nimmt ja immer mehr zu und das ist kein Trend oder so. Das ist halt, das ist die Richtung, das ist die Zukunft. Was anderes ist keine Zukunft. Das ist die Zukunft. Aber was anderes nicht, geht nicht.
Also ich glaube aber, dass die Zukunft ist, da bin ich völlig bei dir. Aber ich glaube, das ist auch nur aus dem Grund, weil wir nicht so viele Tiere mehr ranschaffen können und züchten können, damit die alle gegessen werden. Das ist wohl ein
trauriger Ansatz.
Das ist ein traurige Ansatz, aber gut, ja. Dem Tier ist es egal, warum es nicht gegessen wird. Wir haben ja gerade eine Riesendiskussion auch bei Facebook gehabt. Rewe hat ja jetzt so eine vegane Fleischtheke eingeführt, ja. Also wo du solche veganen Spezialitäten, sage ich mal, auch dir direkt an der Bedientheke geben lassen kannst. Wenn dann auch noch eine Veganerin dahinter steht oder ein Veganer, dann ist es natürlich ganz toll, weil die dich auch ein bisschen beraten können. Da gab es riesen Aufstand bei Facebook. Ja, die Veganer und alles, es muss dann aussehen wie Fleisch und muss schmecken wie Fleisch. Dann könnt ihr doch, ne, dann könnt ihr doch gleich richtiges Fleisch essen. Also ich weiß ja nicht, wie war das denn bei dir? Warum hast du denn aufgehört, Fleisch zu essen? Doch bestimmt auch nicht, unter anderem, weil es dir geschmeckt hat.
Nee, ich hab's irgendwann halt irgendwie, war mir irgendwann nicht wandelt, war ganz früh, meine Oma hat jeden Tag Fleisch gemacht.
Ja.
Bis ich in meiner Kindheit, da bin ich nach Hause, nach der Schule gekommen, war immer komplett Gold, Königsberg, Klopse, wie sie Kering und so. Gab's immer jeden Tag gab's sowas.
Ja.
Mir war irgendwie klar, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas haut da nicht hin. Das kann nicht sein, weil die wollen ja nicht sterben. Das war mir irgendwann, und da habe ich dann irgendwann schon damals aufhören müssen, also jetzt 36 Jahre, Und so richtig konsequent ging's dann los, als ich Papa geworden bin.
Ja.
Das war vor ihr noch mal 36 Jahren. Da habe ich aber mein ganzes Leben umgekrempelt, weißt du? Dann dachte ich, jetzt hast du Verantwortung und dieses Papa werden, das hat es auch noch mal so ein Stück. Du hast eine Chance, alles noch mal richtig zu machen. Wirklich mal, denk mal nach, was jetzt richtig ist und das ist eine Chance, alles. Du bist ein Vorbild. Und du hast die von, und Heiko fährt zu rauchen, kein Alkohol mehr, ich hab vorher gekifft, ich hab alles mögliche, ich hab sämtliche, ich war ein Verbrecher eigentlich, ich hab ganz schlimme Sachen gemacht früher, wa?
Okay.
Und dann, ja, genau, und danach denn, wa, wo ich Papa geworden bin, hab ich wirklich, das war den ganzen Freundeskreis, alles gewechselt, alles abgebrochen. Und bin dann vegetarisch erstmal geworden und habe aber auch, wenn ich mich heute erinnere, hab mir das immer so schön geredet, weißt du, ja, die Salami auf der, das kleine Stückchen auf der Pizza, naja, nee, oder die Milch, die Kühe wollen ja gemolken werden oder so bei Schokolade und so, die müssen ja gemolken werden. Und was man sich so schön redet immer. Man hat ja selber so seine Strategien. Deswegen weiß ich genau, wie die ticken alle, wa? Ist doch klar, ein Vegetarier, der will nicht vegan sein, weißt du, der hat seine Strategien, damit er seine Milch, seinen Honig und weiß ich was. Seine Eier noch weiter, ja, die Eier, die hole ich nur beim Bauer und da sehe ich immer, wie die Hühner die legen. Ja. Und wenn nicht, die legen die da so oder so und so ein Scheiß alles, wisst ihr? Nee. Und ich weiß genau, wie die ticken und die Strategien, die hatte ich ja auch alle. Ja, und so richtig vegan, das war vor 8 Jahren, glaube ich, oder vor 10 Jahren, wo ich dann gesagt habe, ey, macht das mal jetzt richtig, war und eigentlich, wie einfach das jetzt im Nachhinein, aber es auch mit dem Rauchen war genauso war. In dem Augenblick denkst du immer, geht ja nicht, schaffst du nicht, kannst du nicht. Und wenn du dann erstmal da über weg bist, über den Berg, ey, na denn, dann denkst du, ey, sag mal, war ich dafür ein Idiot, was hab ich gesehen? Ey, hallo, wach. Und ja, wie schön das jetzt ist, wie befreiend ist das so eigentlich. Ich meine, gut, man muss ertragen, wenn ich bei Lidl an der Kasse vor mir den sehe, was der alles auf dem Band hat, da still zu bleiben, manchmal schaffe ich es so nicht, wa? Oder wir fahren immer, wenn wir an der Fleischerei und die stehen da irgendwie, stehen da in der Schlange, dann halte ich mit dem Auto an und da muss ich irgendwas rüberblöden. Dann ist immer, der geht ja nicht, wa? Und dann gibt es immer kleine Diskussionen und hinter mir der Stau, das geht ja nicht. Aber das ist ja nie, das ist ja, ich bin ja nicht das Opfer in dem Augenblick, weil ich das ertragen muss. Wisst ihr, die Opfer, ja, die sind ja wirklich, die ertragen müssen, in den Schlachtgassen, in den Legebatterien, in den Milchbatterien. Das ist ja das Schlimme, wisst ihr? Ja. Und überleg mal, gegen was wir das aufwiegen, gegen unseren Geschmack, gegen unser Geschmackserlebnis, ey, wie lächerlich, ey, wie primitiv sind wir denn? Wo kommen wir denn her? Wisst ihr?
Ja, ja.
Geht gar nicht, geht gar nicht. Also, und dass man das nicht früher erkannt hat, das ärgert mich, wisst ihr, dass man irgendwie sich so, wie so ein Träumer, wisst ihr, man dreht sich nur um sich selber und alles ist schön. Ich meine, das ist jetzt immer noch, ich freue mich auch immer noch über schöne Sachen. Klar,
na ja, aber
da müsste erstmal was anderes vorher stehen, wisst ihr. Ich kann nur erst mein Glück aufbauen, wenn ich weiß, woanders ist auch Glück, wisst ihr. Man kann ja nicht immer nur mich,
wisst ihr. Ja, aber
ich will nicht sagen, ich bin kein Egoist, bin ich auch, aber...
Naja, ein bisschen Egoismus darf ja schon sein, ne?
Genau, sollte auch mal.
Aber was ich...
ein Egoist zu sein, war mal ein Buch, was ich mal gekriegt habe.
Aber was ich immer spannend finde, ist, wenn es dann wieder Meldungen gibt, dass der Fleischkonsum zurückgegangen ist in Deutschland und wenn ich an einer Metzgerei vorbeifahre oder an mehreren, komischerweise stehen da die Leute immer noch Schlange. Also das kann ich, verstehe ich immer nicht so wirklich.
Naja, ist so reaktionär, aber manche machen ja auch extra jetzt. Wisst ihr, habe ich in der Schule die inne Kollegen, ich lasse mir doch von dir nicht sagen, was ich essen soll.
Ja.
Brauchst du ja nicht, aber dann hast du halt kein Herz und kein Verstand.
Ja.
Oder kannst du das jedenfalls nicht kombinieren irgendwie korrekt. Ich will dir ja nicht sagen, was du essen sollst, wenn du es nicht verstehst selber. Das ist traurig, weil ich sage, ihr sagt, dann vielleicht kommst du nächste Mal, sollst du nächste Mal als Kuh auf die Welt kommen. Ich wünsche dir das, damit du das mal aus der Richtung siehst, war oder als Sekunden oder keine Ahnung. Ja, dann wirst du es so lernen, wa? Wenn du es so nicht lernst, irgendwann lernt es jeder. So,
ich habe ja die.
Traurig,
das ist traurig. Ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass man viele Leute wirklich durch Geschmack überzeugen kann. Probierst du das auch? Also ich kann mir vorstellen, wenn du da in deiner Schule deine Pausenbrote.
Letzte Woche war ich in der 10-3 und da war ich das erste Mal und kaum war ich drinnen, ich bin so ein bisschen tätowiert und am Hals habe ich das Veganzeichen hoch und so.
Ja.
Und dann da ging sofort los, die Diskussion. Und der eine sagt, ja, ich werde auch vegan, wenn sie mir einen veganen Döner mitbringen und so. Sag ich, okay, ist ein Geschäft.
Ja.
Und dann habe ich gezeigt, mir eine Frau, die haben wir hier bei unserer Pide, bei den in Türken, der macht das beste Pide. Und das gibt ja bei Lidl, weißt du, da gibt's ja so eine Art Gyros oder
ja,
so, das ist noch nicht mal teuer, das kostet aber jetzt 80 oder 90.
Ich kenne das ist so lecker.
Genau, und dann hat die hier so eine Mini-Döner gemacht, weißt du, und dann haben wir das mitgebracht und so. Und da hat er sich vor den Kumpels dann nicht getraut auszupacken, aber manche haben schon, ey, gib mir mal ein Stück und dann, ich hoffe, der hat so gegessen. Weiß man nicht, weil der wusste noch nicht mal, stell dir das mal vor, ich meine, 10. Klasse, die sind 17 Jahre alt.
Ja.
Der, was ist denn da drin? Ist nur Gemüse da drin? Ist nur Salat? Ich sag, nee, da ist so Soja, geschnetzelte drin, das ist auch Soja. Was ist denn Soja? Ist das Schwein?
Oh, okay.
So eine Frage kommt. Ja, da fragst du dich, hä? Zeigt am Erklärgehen, dass eine Pflanze ist und da ist nichts. Und da traut er mir nicht so, wisst ihr?
Oh.
Die trauen uns ja nicht. Die denken, weil das schmeckt ja auch so täuschend echt.
Ja.
Ich habe ihm erklärt, die Konsistenz, wenn du raufbeißt, ist genau die gleiche. Und Fleisch an sich hat ja keinen Geschmack.
Genau.
Wenn du bei deinem Kumpel jetzt ein Stückchen abschneidest und das brätst ohne irgendwas, das hat ja keinen Geschmack. Das wird vielleicht ein bisschen nach Blut schmecken, so ein bisschen nach Eisen oder so. Aber das kommt erst durchs Gewürz. Und da so wird das Soja auch gewürzt und es schmeckt genauso und hat halt die Pflanze hat diese Konsistenz von Fleisch. Und du hast den Eindruck, als ob du Fleisch isst. Also du vermisst gar nichts. Das einzige Schöne, du verursachst kein Leid. Das ist ein gewaltfreies Essen. darauf, weißt du, bitte. Na, das, eigentlich, die stehen da drauf, weißt du, und da war dann irgendwie in den Kreisen, wo sie da sind, natürlich die anderen sagen viel, ja, wenn ich nicht Fleisch ist, kriegst du keine Muskeln, hast du keine Charmant, du musst jagen gehen und so ein Scheiß,
Alter. Ja, ja.
Ey, so ein Blödsinn, weißt du, dann zeig ich immer Mähne, da ich sag mal, hier Kanonenkugeln, spann ich noch und so, und ich bin 61, sag ich, und dann, da ich, warte, bist du schon so alt, und ja, ja. Und sagt, das stimmt da ja nicht. Das ist totaler Blödsinn, Alter.
Also in der Zwischenzeit ist es ja auch definitiv nachgewiesen, dass die vegane Ernährung also deutlich gesünder ist, also die pflanzliche Ernährung als
Bundesumweltamt.
Fleisch.
Bundesumweltamt hat ja so eine Studie gemacht und die haben dazu ja, da haben die das beschrieben, genau das, was du jetzt sagst, weil, ja, dass das gesünder ist und auch langfristig ist, ökonomischer ist für den Klimaschutz, für alle ist es besser und optimaler für die Gesellschaft, so eine Gesellschaft zu haben, weil du weniger Krankheiten hast. Das, überleg doch mal, die ganzen Corona-Krankheiten, die kommen alle da, diese ganzen Pandemien, das kommt doch nur daher. Woher, das rührt doch nur von sowas, ob das BSE, ob das, weiß ich hier, Rindermann ist ja, oder Vogelgrippe, ob das, weiß ich, die ganzen Fall, das kommt ja alles nur daher, weil die Leute Tiere fressen.
Massen.
Warum? Weil das nicht für uns bestimmt ist. Das ist nicht für uns. Fertig.
Man sagt ja immer, der Mensch ist ein Allesfresser.
Ja, klar, wir können, ich sag auch, wir können nur von Rind, vom Baum, sagen wir mal, wir sind so wie so eine Maschine, die alles brennt, weißt du?
Ja.
Und die zieht sich schon irgendwo die Energie her, haben sie ja nach dem Krieg hier, und meine Oma, wenn die mir erzählt, die haben wirklich auch von den Bäumen die Rinde gegessen, weil sie eine Stadt hatten.
Ja.
Und haben das gekocht oder irgendwelche Rüben oder irgendwie, und haben überlebt, klar, das funktioniert, aber wir kommen ja nun mal aus der Steinzeit, und da gab's ja kein Grün, und da haben wir irgendwie angefangen, so probiert, das immer in der Schule zu erzählen, und da haben wir angefangen, uns, wir haben uns auch teilweise gegenseitig gegessen. In den Anden gibt es ja auch so eine Sache. Wenn die ja nicht, dann essen wir die Toten oder keine Ahnung. Oder ja, ist aber das Gleiche, ob du ein Tier isst oder so. Und dann sind wir jagen. Und dann sind wir, irgendwann haben wir uns auch weiterentwickelt und sagen, wir brauchen das nicht mehr. Wir brauchen nicht so gewaltmäßig unterwegs sein. Und ja, wenn wir das weitermachen, dann immer weiter Gewalt. Ja, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr Krieg auch hier ist. Der kommt zu euch. Der Krieg, wenn du Gewalt siehst, dann kommt das irgendwann zurück, da kannst du gar nichts machen. Das passiert.
Ja, also,
ich bin der Überzeugung, ja, die Lehrer immer, nein, du traumatisierst die Schüler, ja, die armen Schüler, ihr seid nicht die Opfer, sag ich. Die Opfer sind auf der anderen Seite.
Also Paul McCartney hat ja schon gesagt, vor vielen Jahren, wären Schlachthäuser hätten die Wände aus Glas, dann wäre jeder Vegetarier.
Richtig, genau. Er hat auch gesagt, ich esse nichts, was ein Gesicht hat. Das war ja auch die ganze Zeit mein Leitspruch. Das fand ich auch mal so klasse. Ich esse nichts, was ein Gesicht hat. Das ist genau, das habe ich ewig lange gesagt. Genau. Und in die Schlachthäuser gehen, habe ich auch letzte Woche erst, sag ich zu dem, ey, wir müssen mal einen Wandertag machen. Dann gehen wir mal wirklich in so ein Schlachthaus. Kicken wir uns mal an und werden mal sehen, wer danach alles noch Fleisch ist. Wollen mal sehen. Die haben, weil das so entkoppelt ist. Es ist dieser Prozess, die Töten oder diese Gewalt, die ist total entkoppelt von dem. Da wollte ich erklären, wie so ein Milchsystem funktioniert. Weißt du, mit Vergewaltigung und Kälbchen wird weggenommen, getötet für Fleisch und die Kuh wird 30 Jahre, haben sie mich unterbrochen. Die, nein, jetzt geht's zu weit. Ich habe das andauernd, manche lassen es auch zu oder so. Und ja, es ist Tagesgeschäft, aber... Ja.
Gibt's denn an deiner?
Über meine Musik reden.
Ja, aber du. Nee, du hast ja auch ein spannendes. Du hast ja auch ein spannendes Leben drumherum. Also da kann man natürlich auch gut drüber reden. Das ist schon sehr sehr interessant, sehr spannend. Also für mich jetzt zumindest.
Mich würde freuen, wenn du mal meine Musik spielst, ein paar Lieder von mir, wisst ihr? Das fließt ja immer ein, diese. Also ich habe ja in Schau zum Beispiel oder auch bei Neverending Summer, da geht so ein bisschen darum, dass wir so in Würfeln, wir bauen immer Würfel um uns rum, wisst ihr? Es ist immer aufgefallen, in der Raum, in dem du sitzt, ist ein Würfel. Wir sitzen immer alle in so kubischen Formen und verbringen unser ganzes Dasein in so Kubus, wisst ihr? Also das sagen wir bestimmt 90%.
Also wir
fühlen uns dabei noch.
Also wir sprechen auf alle Fälle noch über deine Musik. Ich will noch mal wissen, du hast es vorhin gesagt, du bist ja Papa geworden vor 36 Jahren.
Genau, das erste Mal, das war das erste Mal.
Und was, genau, Dein Kind, wie ist, der ist ja dann wahrscheinlich vegan aufgewachsen.
Nee, eben, also Jessica, ich habe ihr das vorgelebt, Jessica ist ein Mädchen und die ist
Okay.
leider nicht vegan, weil die ist also total in die Richtung ihrer Mutter gegangen. Also ich
Okay.
war da, sie war, also ist sehr, sehr, ich sag mal, hardware-orientiert war. Also die hat sich irgendwie, die hat schon mit 36 Schönheits-OP und so ein Scheiß, Alter. Ich meine, das finde ich, wobei ich das nicht so schlimm finde, wenn sie wenigstens vegan wäre. Aber deswegen haben wir keinen Kontakt. Und das ist so traurig wegen meiner Enkelin.
Ja,
Ja.
ja.
Weil ich bin nicht zur Hochzeit gegangen und so, und weil ich mich schon seit damals schon nicht mehr an den Tisch setze, sage ich immer, wo meine Geschwister aufgebahrt sind und die essen werden. An
Oh.
so einen Tisch setze ich mich nicht mehr, an so eine Tafel mache ich schon ewig nicht mehr.
Ja.
Und das hat sie mir übel genommen und deswegen haben wir da keinen Kontakt und wir und meine Enkelin, wenn wir uns ab und zu mal sehen auf der Straße, dann flippen wir beide immer total aus. Opa, ich habe ein Mauschen, Juna, und dann auf die Schultern und dann ist der große Ritus alle.
Ja, aber
Ja,
das
und die
ist
anderen beiden aus der zweiten
ja.
Ehe, Isabella und Leonie, die sind beide vegan. Ja, die sind die 17 und 15. Und
Okay.
die 17er, die steigt jetzt richtig auch in den Tierschutz ein und so will Cube machen und richtig, also die geht richtig ab. Ja. Die nimmt
Ja.
doch keinen anderen Freund, wenn er nicht vegan ist. Nein, könnte ich gar nicht küssen. Papa geht gar nicht, sehr
Ja.
eklig und so. Weißt du?
Ja.
Und die ist richtig topfit. Also das sind nicht irgendwelche Luschen oder so, die sind richtig. Boah, die sind richtig fit. Die eine macht Ballett richtig cool und die Große hier, die macht Basketball in der WNBL, also Basketball-Nachwuchs-Bundesliga. Ey, die spielt mich so aus und ich bin ja auch sehr sportlich und schnell. Ich habe Sport studiert und ey, die ist so schnell, die berechnet mich, kickt genau, wo ich stehe
Ja.
und sieht dann, auf welchem Bein ich stehe. Und dann sagt sie, sie bewegt sich erst, wenn ich mich bewege. Und wenn wir uns aufeinander zubewegen, dann addieren sich die Geschwindigkeiten und dadurch, ey, denk mal, Pom, die ist schon weg. Was
Ja.
ist denn das? Weißt du, aber ich komme nicht so schnell zurück, aber sie hat praktisch die doppelte Geschwindigkeit. Ey, das ist so, wie die das auch erklärt und macht. Unglaublich. Da bin ich echt stolz auf die. Und dass die jetzt auch in den Tierschutz so mit einsteigt, das finde ich richtig klasse. Da freue ich mich, ja.
Also entweder sind das die Gene von Papa oder die vegane Ernährung.
Na, sag mal nicht, weil in dem Umfeld, wir sind ja getrennt schon seit 8 oder 10 Jahren, die Mutter hat ja alle probiert, dass das nicht so ist. Sie wurde verklagt, vor Gericht, ich sag, vor 8 Jahren, da war das noch nicht so mit Veganen und vor Gericht. Und dann hatte ich beim Gericht gesagt, sie sind ja wieso alle Rassisten, weil das für mich das Gleiche ist. Speziismus, Rassismus ist für mich das Gleiche. Das ist halt differenziert und ist eine blödsinnige Differenzierung, finde ich. Die bringt's nicht. Und da hat die Richterin sich so angegriffen, ich glaube, ich hatte 20 Prozess, ich habe jeden Prozess verloren. Alles,
Ja.
alles verloren. Und ich denke mal nur deswegen, weil ich das gesagt habe. Weißt du?
Also,
Und die
ja.
haben probiert mir da Mangelernährung und wir sehen, dass das nicht geht mit Kindern und so. Und, haben sie
Also,
mir probiert zu unterstellen. Und die Kinder sind aber vegan geblieben, weil wir waren vorher vegan.
Ja.
Sie hat den neuen Kerl kennengelernt und ist dann nicht mehr vegan gewesen und wollte dann die Kinder praktisch auf diese Seite hoch wieder ziehen.
Ja.
Aber die Kinder haben da nicht mitgemacht. Ja. Und dann bin ich echt stolz auf die, dass die das, weil ich weiß, in so einem Umfeld groß zu werden oder
Ja.
gerade von Erwachsenen, weil man ist ja gewöhnt als Kind irgendwie die Erwachsenen, aber die machen das alles richtig. Das stimmt ja auch ja nicht so. Das
Ja.
probiere ich auch immer den Kindern in der Schule zu sagen. Das ist eins von den Sachen, die vielleicht diese gerne hören und die anderen, die sonst sagen, das tut mir leid, das tut euch weh, das ist alles nur mal, schon mal erzählt mal die bösen Sachen, aber das ist was, was sie gerne hören, weißt du, dass sie nämlich selber auch Recht haben. Und wenn sie merken, das stimmt, was sie sagen, dann sollen sie das auch verteidigen, weißt du,
Ja.
oder sollen noch mal Nein sagen an einer bestimmten Stelle, wenn sie merken, das soll nicht, dann sagt Nein, wa? Das Nein sagen können, das ist super wichtig, wa? Ja, wenn das Herz dir befehlt, wa? So.
Wie jetzt müssen wir aber, also wir kommen jetzt auf alle Fälle nochmal zu deiner Musik. Wie passt die jetzt in dein, also ich kann mir vorstellen, du hast ein richtig spannendes Leben gehabt und hast auch noch eins,
Absolut.
was spannend ist und wie bist du da zu der Musik gekommen?
Boah, das ist jetzt in ganz kurzen Abriss, wenn es nicht zu lang wird, war irgendwie,
Oh, kein
da waren wir
Problem. Wir
15, da waren wir 15 und der eine Junge, der hatte eine Gitarre gekriegt.
Ja.
Hat angefangen, House of Rising Sun zu spielen. Und der war der Erste, der ist schon mit der 7. aus der Schule gegangen, weil er gelernt hat. Der war nicht mehr für die Schule geeignet und wir sind weiter in der Schule. Und der hatte auch schon eine Wohnung neben der von seiner Mutter. Und da sind wir nachmittags immer hingegangen. Und ich war so beeindruckt davon, dass der da House of Rising Sun da spielt. Und dann haben wir uns auch getan mit einem anderen Kumpel. Und dann waren wir da zu sechst oder so. Jeder hatte so eine olle Klampe gehabt. weiß ich, 50 Mark damals, ja, mit so Nylon-Seiten, war. Und dann haben wir, ich schwöre, ich habe mir die Hände blutig gespielt. Das war so eine Challenge, weißt du, wer schafft es nur eher und besser und wer kann. Und da bin ich dazu gekommen und der hat mir sofort den Gitarrenunterricht organisiert und alles. Obwohl, ich war wirklich Hans Dampf in allen Gassen. Das hat eigentlich überhaupt nicht zu mir gepasst. Ich wollte immer in eine Schulband oder in den Schulchor, und haben die immer, nee, du brummst und nee, da passt du nicht drin. Und die wollten mich nirgendwo haben, weil ich so frech war und so.
Ja.
Und habe mir das selber organisiert und bin dann hier 4 Jahre im Wedding, Berlin Wedding. Da war dann eine Musikschule, Berlin ist ja in ganz viele Bezirke unterteilt, und habe dann da eine Musikschule gefunden, wo ich einen Lehrer hatte. Und der war richtig klasse. Der hat mich genau da abgeholt, wo ich abgeholt werden musste, hat mir Klassik gemacht, dann habe ich 4 Jahre klassischen Unterricht bei ihm mit Vorspielen und alles so gehabt. Und habe da viel geübt und danach habe ich gleich im Anschluss habe ich noch 4 Jahre klassisch Klavier gemacht, Ausbildung in Charlottenburg bei Farhad Abbasia Milani, der ist ja Konzertpianist. Der ist, glaube ich, an der HU, an der Humboldt-Uni macht der hier, ist der immer noch Dozent. Und bei dem durfte ich dann Klavier lernen und habe richtig auch Klaviervorspiel gehabt und so. Englisches Lied von Bach und so. Mensch, könnte ich heute ja nicht mehr. Aber das war damals, ey, boah, ich habe 8 Stunden geübt am Tag. Ich war so besessen von der Musik. Das war wirklich. Und jetzt mittlerweile ist es ja so, dass ich bin ja nur noch kreativ unterwegs, wisst ihr? Ich brauche ja, also üben mache ich so ein bisschen noch die alten Sachen, da habe ich so bis ich so 15 Stücke, die ich hier noch kann, so auf der klassischen Gitarre, ein paar Klavierstücke noch und so, die übt man noch mal ab und zu. Aber im Grunde genommen, dieser Pool, aus dem man da schöpft, wisst ihr, hat man so ein Know-how. Das ist das Schöne, du gehst ran und setzt dich ran und machst irgendwie auch, was mache ich heute, mache ich mal Schlag. Ich mache alle Richtungen, wisst ihr? Ich bin ja nicht so, dass ich jetzt sage, nee, mal nur Metal oder so irgendwie. Nee, ich probiere alle Richtungen. Und wenn ich irgendeine Richtung, dann probiere ich die so gut wie möglich zu machen. Ob das jetzt Schlager oder wie ist ich, jo, Ballermann, habe ich jetzt neulich so ein Ballermann-Ding gemacht. Ey, alles Mögliche, wisst ihr? Wir haben italienische Oper gemacht, ey, mit dem Klaus Schäfer, der war hier Kabarettist bei den Stachelschwein. Der konnte ja kein Italienisch, da haben wir dann so einen Text erst geschrieben, so einen Jan Schnulzi und so einen Liebestext, ganz schön. Der ging dann bis nach Italien zu so einer Mutti von jemandem und die hat das übersetzt und dann haben wir das einfach. Manchmal bist du, wenn du so Silben so komisch singst, dann passt das ja nicht. Aber wir haben die Silben einfach an die Musik. Ey, das musst du dir mal auf der Homepage, das heißt Aria 1, wa? Ey, das ist so herzzerreißend.
Ja.
Was man heute für Möglichkeiten hat mit Samplern und so, weißt du, du kannst ja hier, wenn ich hier im Akkord spiele, ich kann ja Streicher, ich kann Bläser, ich kann die Pauken, ich kann alles selber reinspielen, weißt du? Mhm. Und kann ja 50, 100 Spuren machen in meinem Arbeitswerk. Und früher hast du 4 Spuren gehabt, so ein Tastkammrekorder, dann hast du 4 auf 6 wieder und die Musiker wissen jetzt genau, wovon ich rede war. Und dann dachtest du, oh nee, jetzt darfst du dich nicht mal spielen, weil das Band wird dann immer schlechter und man, das gibt's ja heute nicht mehr. Heute ist alles, du hast alles, ey, das ist so schön, war. Deswegen verstehe ich ja nicht, warum die Leute heute nicht so viele Leute, also machen ja viele Musik. Aber bei mir in der Schule zum Beispiel, da macht ja keiner Musik oder so, da gibt's ja nicht. Das ist irgendwie, also ein Instrument lernen kommt ja keiner. Irgendwie Playstation und das ist im Internet, irgendwelche Internetspiele oder so, ja.
Also früher war das ja wirklich so, da haben die Eltern ein Jahr, ich sage jetzt mal, gezwungen, in Anführungszeichen, irgendein Instrument zu lernen. Viele haben Klavier und oder Trompete oder so, aber das ist ja heute auch nicht mehr, oder?
Nee, also ich sage mal, eine große Tochter, da hatte ich auch, die hat auch Vorspiele gehabt, da habe ich auch ganz schön, da wollte ich unbedingt, aber die hat dann auch schnell gemerkt, die hat dann, musste sich entscheiden, naja, zwischen Judo, weil ich will, wenn sie was macht, macht sie richtig, soll sie richtig mit 100% dahinter stehen. Und da geht es um Judo oder Klavier und sie hat zwar auch Vorspiele gehabt und so, aber hat sich dann dafür entschieden, weil wenn dann denke ich, soll man schon mit 100% das doch machen, weil man die deutsche Meisterin geworden ist, war mehrfache Berliner, Nordostdeutsche und ehemalige Deutsche Meisterin, in Judo. Ja, und die anderen beiden, die machen zwar auch so, sind die gerade in der Schulband bei sich mit, die spielt den Bass und so, aber ja, die sind, die eine ist mehr so Basketball und die andere macht Ballett und das machen sie so mit Leidenschaft und das ist wichtig, weißt du, dass man das, was man macht, richtig mit Leidenschaft macht, das ist wichtig, also dass man mit dem ganzen Herzen und dass sie ihnen das auch ausgleichen kann, weißt du, was ihnen das Leben manchmal so schwer macht, dass das dir irgendwie auf der anderen Seite irgendwie auch das gibt, dass sich das wieder ausgleicht, weißt du?
Ich wollte gerade sagen, das ist ja aber dann im Endeffekt das Gleiche, was Papa auch macht. Alles mit Leidenschaft.
Ja, na soll man ja auch, finde ich. Papa hat, also Entschuldigung, das gehört jetzt von mir als Papa. Ich habe auch immer den Beruf gewechselt. Ich habe zweimal studiert, ich habe drei Berufe. Ich habe immer auf 7 Jahre Bussi fahren, weil ich Bäcker war. Ich war Fräsen, habe ich gelernt bei Siemens. Ich habe immer, weil ich dachte, klar, man kann da bleiben und Geld verdienen, irgendwie richtig gut. Oder, aber dann geht man mit so einer Fresse zur Arbeit. Wer will denn das? Ist doch, da hat doch keiner was davon. Da muss man auch die Eier haben, sag ich mal, das auch zu wechseln und dass man auch, wo man hingeht, auch das gerne macht. Sonst hat ja keiner was davon.
Aber da muss man sich auch mal trauen, sowas zu wollen.
Ja, sollte man, ja.
Also
das wird heute immer schwerer, weil es werden ihm viele Mutti sagen, da bloß nicht hin, macht jeder im Weg, Studierarbeiter, Juba oder auch.
Also als nee, Busfahrer ja. Hättest du ja heute noch große Chancen, da gibt's ja keine mehr.
Ah, nee, bitte nicht. Ich habe 7 Jahre gemacht. Die ersten 3 Jahre waren cool. Da hat man sich so gefühlt wie so ein Pilot. Ja. Ja, mit den Klamotten und mit so einem Hut und mit dem Schlips und so ein Doppeldecker hier in Berlin, den 100er, da ich auch gefragt.
Ah, ja.
Und sowas. Aber du, ey, nach 7 Jahren ist die Luft raus. Der hatte manchmal so einen Dienst gehabt hier, der hieß 328, der war von Gesundbrunnen bis Nordbahnhof. Das waren, glaube ich, 5 Stationen oder 6 Stationen und da hast du 8 Stunden hin und her gefahren. Du, der Bus ist alleine gefahren. Ich wusste ja nicht mehr, in welche Richtung ich fahre, naja.
Ja, ja.
Und dann mussten eine Haltestelle ansagen und ein bisschen Freiheit kassieren. Ey, du, da hat mir nicht ausgereicht. Da bin ich mürbe geworden, weil das war mir echt zu heftig.
Ja.
Das konnte ich halt nicht geschafft, war. Da orientiert man sich neu. Und dann haben die mir damals von der BVG, das war ja schön, haben die mir eine Abfindung gegeben. Fast 70.000. Dafür, dass ich aufhöre, weil die hatten die BVG damals so privatisiert, war.
Ja.
Also wollten sie, haben sich da ausgerechnet, dass das besser läuft. Und die habe ich mir geben lassen und habe dann nochmal studiert. Weil ich bin der älteste Sportstudent hier in Berlin, also
okay.
In der Humboldt-Uni. Uni, ja, und war dann zum Schluss nicht mehr kritikfähig im Examen, war. Hatte mir meine Examensarbeit immer wieder gegeben und hat, da konnte ich zwar nicht mehr kritisieren. Ich war auch nicht mehr für das Referendariat. Wisst ihr, da sitzen die hinten drin und prüfen mir nochmal. Ich habe so viele Prüfungen gemacht. Ich habe einen Stapel Scheine, was ich alle hätte machen müssen, gar nicht machen müssen.
Ja.
Aber auch, was ich aus Interesse gemacht habe, weil ich Interesse hatte. Wisst ihr, intrinsisch motiviert, worüber auch meine Examensarbeit war. Die war auch über intrinsische Motivation. Und trotzdem, war zum Schluss war prüfungsmüde und alles. Und bin dann, hab ich gemerkt, mein Schulhelfer, der fand ich cool irgendwie mit, ich will immer nicht sagen behindert, ich sag mal besondere Kinder, das mag ich lieber.
Ja.
Und bin dann in den Bereich und ist ja so wie eine Art Sozialarbeiter, wisst ihr, da fühle ich mich eigentlich jetzt seit 10 Jahren schon wohl und das ist wirklich, das ist eine schöne Arbeit, dankbar. Die früher, jetzt haben sie schon lange nicht mehr, aber früher haben die gegen die Fenster auf, wenn ich auf dem Hof da über dem Fahrrad über den Hof gefahren bin. Herr Schumann, jetzt schon aus dem Fenster. Habe ich jetzt lange nicht mehr. Aber kommt vielleicht, weil die Lehrer sind vielleicht jünger geworden, viele sind auch cooler geworden. Man. Bin ich da jetzt nicht mehr so die Ausnahme war. Aber das war sehr schön und ist ja heute immer noch schön. Es ist eine dankbare Arbeit und das mache ich immer noch gerne mit Menschen und Kommunikation und und ich verdiene vielleicht nicht so viel Geld da, aber ich bin glücklicher. Sagen wir mal so, ich gehe nicht mit so einem Gesicht zur Arbeit. Ich weiß, okay, Arbeit muss sein, das ist das Salz in der Suppe, aber es muss auch nicht so sein, dass es die Suppe versalzen ist. Das muss auch nicht sein.
Aber
dann mache ich ja mehrere Sachen, zum Beispiel mir einen Einkauf, den verdiene ich mir durch Straßenmusik. Das mache ich auch schon jetzt seit 8 Jahren oder so.
Ja.
Das fing so irgendwie, durch, weiß ich nicht, aus Spaß fing das an. Und jetzt ist jede Woche muss ich mein Essen so verdienen. Und dann sitze ich hier in der U-Bahn, hoffe ich immer, dass ich nicht rausfliege, weil ich mir da nicht so ein Ticket hole und spiele in der U-Bahn. Und das ist auf so einem Bahnhof. Ich sage jetzt nicht auf welchen, sonst wird die auf einer PVG mit und die schicken mir dann mal hin.
Ja.
Nee, und spiele da und die kennen mich auch schon, die Leute da teilweise und so. Und also das ist ganz schön. Manchmal bleibt so eine Traube stehen oder ich werde filmen, dann mehrere stehen. Das ist auch ganz schön. Und davon finanziere ich jetzt den Wocheneinkauf.
Das ist doch eine gute Idee.
Ja, das ist gut. Vor allen Dingen, ich habe so bestimmt 60 Lieder, die ich so akustisch spiele.
Ja.
Auch so, wenn ich mal ein Konzert oder so gebe oder so, dann spiele ich die und dann ist gleichzeitig eine Übung. Und ich nerv hier keinen Nachbarn, weißt du. Wenn ich jetzt hier, das ist mal so laut, wenn du dann so laut hier 60 Lieder, du brauchst 2,5 Stunden, 3 Stunden, wenn ich hier die durchschmetter zu Hause, dann werden die genervt. Und so, da ist halt noch die Akustik, ich hab die Leute. Und ja, ich mag das gerne, ist unabhängig, auch ist kein Chef oder so, also ich mag das, finde das ganz schön, ja, sehr gerne.
Also ich merke schon, also für dich ist es auch am besten, wenn du also unabhängig bist, also du möchtest auch nicht unbedingt einen Chef vor der Nase haben, der dir andauernd sagt, was du zu tun hast oder was auch nicht.
Genau. Wer möchte das? Möchtest du das doch nicht,
nee.
Oder? Das möchte keiner. Wenn das ein Chef ist, ein cooler Chef ist, ja. der oft zu dem ich aufschauen kann oder so. Ich habe ja BWL studiert, war damals für Eltern und habe auch fertig gemacht, Staatsexamen und so. Und da haben wir ja so Führungsmodelle und sowas, das haben wir ja alle gelernt und so. Und das sind doch die Kommilitonen, mit denen ich studiert habe, die sind teilweise Marketingleiter, Siemens Jakarta geworden oder hier Baus, hat irgendwie alle übernommen. Und also ganz hohe Führungsfunktion da war. Und ich wusste gleich, das ist nichts für mich. Weil wenn du ein Chef bist, war, dann musst du morgens den Laden aufschließen und abends schließt du den ab. Und die ganze Zeit dazwischen musst du nur noch ackern und so viel alle zeigen und alle glücklich machen.
Ja.
Du musst ja deine Mannschaft, das ist ja deine Mannschaft, du musst die alle glücklich können. Wenn die siehst, die jetzt nur treten oder so, funktioniert das nicht. Also es geht Fahrradfahren.
Ja.
Und deswegen, das ist nichts für mich irgendwie. Ich habe das damals für Eltern gemacht, weil die mal gesagt haben, du machst nie was fertig oder so. Habe ich gesagt, okay, mache ich das fertig. War ich sogar unter den ersten 30%. Meine Examensarbeit war über multiple Giralgeldschöpfung. Damals, das waren nur 83, 86, kamen die ersten Geldautomaten auf. Dadurch haben sie einen Geldschöpfungsfaktor mit den Geldautomaten, wo sie jetzt hier die ganzen Karten und so, das ist ja alles auch Geldschöpfung.
Christian, deine Frau hat aber auch eine ganz interessante Aufgabe, oder? Und wichtige Aufgabe vor allen Dingen.
Richtig, genau. Die hat einen veganen Tierschutzverein. Also bei Tierschutz ist vegan, nur richtiger, echter Tierschutz ist vegan, so das ist das Motto vom Flauschmenschen e.V.
Ja.
Und da sollten die Leute, müssten mal auf die Homepage gucken oder eben bei Facebook hat es einen veganen Trödelmarkt und dieser Trödelmarkt, da werden halt Sachen versteigert. Ist so praktisch so ein bisschen wie Wichteln oder so. Aber jetzt, wenn sie das hört, dann kriege ich. Nee, also sie häkelt jeden Abend Lebenslichter. Das sind so alte Gurkengläser, die umhäkelt sie.
Ja.
Und da kommt zum Beispiel, da kommt so ein Teelicht rein. Und das sieht im Sommer, wenn du da auf der Terrasse oder draußen, ey, das macht so ein schönes Licht. Und die heißen Lebenslichter. Und die werden da verkauft. Also nicht nur die Sachen. Jeder bringt da irgendwas ein. Die hat über 5000 Mitglieder oder so mittlerweile schon.
Ja.
Und jeder macht eine näht Taschen aus alten Jeanshosen. Also richtig coole Taschen. So Patchwork, weil das sieht so geil aus. So
ja.
Geile Dinger. Und die Sachen werden dann versteigert und gehen dann 1:1 in Tierschutz, weil in so Projekte. Und sie sucht halt immer Paten, weil dann springen wieder welche ab. Das ist auch komische Sache. Weißt du, wenn einer eine Patenschaft übernimmt, dann kannst du auch nicht bei Menschen, sagst du auch nicht so, jetzt mach ich nach einem Jahr, bin ich nicht mehr dein Pate. Das geht halt so lange, bis das Tier dann gestorben ist.
Ja. Dann
kannst du nicht sagen, nö, mach ich nicht mehr, kann ich nicht mehr. Hä? Und sie ist dann immer am Rudern und kickt, dass das alles gedeckt ist, weil das sind mittlerweile, glaube ich, sind sie 5 Rinder haben die. Und weiß ich, wie viele Schafe und Esel und ach was alles, ey, so viele Sachen. Und die musste halt, die stehen dann bei Bauern, im meisten, einer ist in Fulda ein Bauern, den kenne ich persönlich, der ganz toller Typ. Und da stehen die Hunde auf der Weide und dürfen da wirklich bis zu ihrem Lebensende und ohne irgendwie Angst haben zu müssen, dass sie irgendwann mal dem Schlachter zum Opfer fallen. Ne? Und dafür sorgt sie halt. Und das kostet ja auch. Da kostet sogar ein Rind jetzt mittlerweile 180 Euro im Monat.
Ja.
Da ist aber alles mit drin. Da musst du dir vorstellen, dass wenn jetzt mal dem was passiert oder der Tierarzt auch die machen alles, ob die Hufen geschnitten werden oder die Klauen nennt sich das ja wohl.
Ja.
Also ich kenne mich auch nicht so gut aus damit. Aber da macht die ihn ja rund um die Uhr. Das geht bis abends. Wir können nicht mal einen Film in Ruhe gucken, weil sie da schon wieder irgendwelche Herzchen häkelt oder diese Lebensmittel oder irgendwas, die sie immer machen. Die ganze Zeit. Meine Güte. Von morgens bis abends. Mann.
Also das heißt, ihr seid beide doch sehr aktive Menschen.
Absolut, ja, klar, absolut.
Ja.
Jeder für sich. Und ich bin froh, dass ich hier meine Musik wüsste, dass ich hier,
ja.
Weil sie macht viel mehr als ich in der Richtung eigentlich. Wenn ihr jetzt für den Veganismus macht sie bestimmt, das ist ja 70, 80, weil sie kümmert sich ja richtig, wisst ihr. Sie ist ja, ich mach's mit Menschen ab und zu, eingebunden in meinen Job irgendwie, aber sie macht's ja rund um die Uhr, wisst ihr, deswegen. Also ich bin so stolz auf sie.
Ja. Ja.
Da freue ich mich ja wirklich. Was, erzähle ich doch gerne.
Was macht ihr denn eigentlich dann gemeinsam in eurer Freizeit, wenn ihr die gemeinsam verbringt?
Super Frage. Wir haben 3 Hunde, die auch natürlich vegan sind.
Okay.
Wa? Und also ist jetzt schon in der dritten Generation. Also teilweise sind die Hunde, hat sie die selber aus Rumänien, hat sie den Benno geholt und das sind herzzerreißende Storys, weil du die hörst, wie der war und so, wo alle hier gesagt haben, weil der so gebissen hat und so, der war total, weil er in der Kette war,
ja.
Und der war total scheu und so, hat sie auch gebissen und der ist 2 Monate, glaube ich, nicht aus ihrer Wohnung raus, konnte sie ja nicht, weil der sich da rausgewunden hat und also es war wirklich haben die im Winter mit ihrer Mutter mit offener Tür, haben sie da in der Wohnung gesessen, in der Kälte und so alle haben gesagt, gib den ab, das wird nichts und so. Und wenn du den Hund jetzt siehst, das glaubst du nicht. Ich kenne ihn ja nur so. Ey, das ist der Liebste, der, wenn sie aufsteht, dann ist der sofort bei ihr hinten dran und ja. Ey, das ist so, so toll, war also ganz schön. Ja, und mit denen gehen wir, mit den drei Hunden gehen wir spazieren immer. Zum Beispiel hier in Arkenberge oder am Grunewaldsee oder am Plötzensee. Wir haben ja, man denkt es nicht, aber Berlin, auch Wedding hier, ist sehr, sehr grün. Sehr ja. Grün. Und dann gehen wir jeden Tag, also immer so 2 Stunden mindestens, also spazieren mit den Tieren. Ja, das kann man ja. Das ist so, was wir beide zusammen und abends, wenn man einen Film, ich, den kick ich meistens dann. Und sie macht ja irgendwie Facebook da mit ihren Trödelmarkt oder sie häkelt dabei. Und ich sag mal, jetzt kick doch mal hin, du kriegst da ja nicht mit, was da läuft. Und so, und ja, doch, ich höre doch. Und die ist immer am Machen. Ja, es kennt kein Ende.
Also ihr könnt dann sozusagen beide nicht still sitzen. Wo kann man denn deine Musik eigentlich hören?
Da gibt's einmal auf YouTube, da ist Proton 1961, habe ich so einen kleinen Kanal. Also da sind, glaube ich, jetzt 43 Videos, habe ich glaube ich jetzt. 43 ja. Videos, Musikvideos. Und Musik gibt's und auf www.proton-records.de. Okay. Da gibt's ganz viele Sachen, auch zu meiner Person, was ich mache und so, steht viel. Und da sind halt viele Audiobeispiele, aber auch die Videos eben auch zu finden und so.
Ja.
Da biete ich dann halt praktisch auch an, dass ich hier so Studiosachen, wenn jemand, ich habe so ein kleines Mini-Tonstudio, war, ja. Was ich da für kuriose Sachen schon hatte. Da hat jemand, ein Professor, der war, glaube ich, schon 92, Meinke oder Heinke ist der, ist schon ein paar Jahre her, der rief mich an, so mit so einem sächsischen Ton und sagte, ja, Herr Schumann, könnte ich bei Ihnen eine qualitativ hochwertige Sprachaufnahme machen? Und sag ich, ja, Herr Professor, können Sie gerne machen und so. Und dann kam der hier, ist hier die 4 Treppen hoch, ich wohne ganz oben. Ja. Dachte ich schon, oh Mann. Und da kam er hin und sagt, soll ich Ihnen sagen, um was? Ich sage, nee, stellen Sie hier hinten an eine Kabine. Ich habe so eine Art Kabine, so ein bisschen. Ja. Fangen Sie einfach an, ich setze meinen Kopfhörer auf, wenn was nicht ist, machen wir einfach. Sprechen Sie einfach hin, was Sie sprechen wollen. Wa? Und dann fing der an und hat da seine Grabrede angefangen. Ich hatte eine Gänsehaut, wenn ich das heute dir jetzt erzähle, da habe ich schon wieder eine Gänsehaut. Ja. Nach einer Minute liefen mir die Tränen runter. Das war so ergreifend, so emotional.
Ja.
Unglaublich, war dann hielt er hier seine eigene Grabrede. Dann haben wir noch auch mit dem Klaus Schäfer damals, haben wir noch ein schönes Lied aufgenommen und das als CD und so. Und dann hat er das wirklich, ich weiß ja nicht, ob er noch lebt, die CD, vielleicht lebt er, hoffentlich lebt er sogar noch, wurde die CD oder wird die CD dann bei seinem Ableben vorgespielt. Das fand ich ganz interessant. Also das war so mit das Kurioseste, was ich hier hatte, neben den ganzen Gangster-Rappern, die gerne möchten.
Ich merke schon, ein sehr aufregendes Leben hast du geführt.
Ja, hast du geführt, hab auch noch weiter vor.
Ja, also so war das jetzt nicht gemeint. Und führst du auch weiterhin noch? Also so ist es jetzt
Richtig, ja. Hab ich noch vorher.
Ja, ja.
Ein paar Sachen noch zu schaffen, ja. Meine Frau möchte jetzt nach Bochum ziehen und so. Meine Tochter, die drängelt auch schon, die will meine Wohnung hier.
Ihr wollt nach Bochum?
Ja, ist schön. Ruhrgebiet ist wunderschön.
Ich kenne das. Ich kenne das Ruhrgebiet, aber warum? Wo ist der Grund? Das müssen wir ja noch erfahren jetzt.
Ach so, meine Frau, die kommt aus dem Ruhrgebiet. Die ist ja. Wegen mir vor 4 Jahren hierher gezogen nach Berlin und die ist halt so genervt. Berlin ist halt schmutzig, war so wie Peter Fox schon, es ist wirklich, Berlin ist dreckig, war, und ja. Gerade hier Wedding und wo ich hier in Tempelhof da bin, ja. Es ist schmutzig, war, es ist sehr schmutzig, sehr laut, die Feuerwehr fährt, wir haben hier 4 Krankenhäuser,
ja.
Die vorne, nach vorne raus, die Wohnung, da ist, hast du die Feuerwehr, wenn die Fenster auf was hörst, da andauernd war,
ja.
Weil die da sich durch den Stau kämpfen war und so. Und sie will halt ins Ruhrgebiet wieder und zurück, da ist halt ruhiger und schöner und so und bürgerlicher alles und so. Und
ja.
Naja, ich bin so ein bisschen schwer, wisst ihr, wie so alte Bäume verpflanzen man nicht. Aber meine Tochter, die drängt auch schon, die möchte ja nicht die Wohnung, würde sie haben. Wir haben wir das geplant eigentlich für das nächste Jahr, aber na mal schauen mal, wir gucken mal.
Mal schauen, vielleicht kommt ja doch noch alles anders, als man denkt.
Wer weiß.
Ja, genau.
Wer weiß, ja.
Vielen Dank noch einmal an Chris Schumann, ein echt spannender Veganer aus Berlin.